MDR Kultur. Glaubenssachen.
Im Land der zahnlosen Wölfe. Siegfried Lenz und die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Eine Sendung von Jan Ehlert.
Er war ein Mann der stillen Worte. Und doch mit seinem Werk wollte er, der die Schrecken des Krieges erlebt hatte, die Welt zu einem besseren Ort machen. Durch einen, so nannte er es, wirkungsvollen Pakt mit den Lesern, um die bestehenden Übel zu verringern. Vor 100 Jahren im östlichen Masuren geboren, war Siegfried Lenz doch Zeit seines Lebens ein norddeutscher Schriftsteller. In seinen literarischen Utopien, die auf einen ethisch geprägten Humanismus aufbauten, nahm er unter anderem direkt Bezug auf biblische Propheten, aber auch auf weltliche Philosophen und suchte so Antworten auf die großen Fragen der Menschheit. Zum Beispiel, wie könnte es aussehen, das Leben nach dem Tod? Der junge Siegfried Lenz wollte es im Jahr 1954 genau wissen. Für eine Rundfunksendung befragte er daher Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen. Einen Arzt, einen Juristen, einen evangelischen Pastor. Die Antworten waren so unterschiedlich wie die Biografien der Interviewten. Der Arzt resonierte über den Zustand der Körper nach dem Tod, der Jurist über Fragen der göttlichen Gerechtigkeit, der Pastor pries die allumfassende Liebe Gottes und malte sich dessen Königreich aus. Der Einzige, der keine klare Vorstellung vom Jenseits zu haben schien, war ausgerechnet der Dichter.
Ich kann nicht verhehlen, dass gerade die Erwartung seiner Antwort Neugier hervorrief. In der Annahme nämlich, dass der Dichter als Gründer von Gegenwelten, als Konkurrent des lieben Gottes, wie Balzac ihn nannte, uns ein besonders profiliertes Jenseitsbild geben würde. Aber die legitime List seiner Antwort liegt darin, dass sie aus Fragen besteht, aus einer Folge von Fragen, die zu beantworten offenbar heute nicht mehr möglich ist. Der Dichter sagte also auf unsere Frage, wie stellen Sie sich das Jenseits vor? Ich weiß es nicht. Wie könnte ich es auch? Ich bin bloß ein Mensch. Aber eben weil ich das bin, sehne ich mich danach, es zu erfahren.
Auch Siegfried Lenz hat vor allem Fragen gestellt, hat hinterfragt, anstatt sich zu schnell zu gewiss zu sein. Hat sich eingelesen in die Vorstellungen nicht nur vom Jenseits, sondern von einer besseren Welt. Fündig wurde er hier bei Schriftstellern und Denkern wie Thomas Morus, H.G. Wells oder in Tommaso Campanellas Vorstellung vom Sonnenstaat. Aber auch in der Bibel, bei Jesaja.
Wenn wir, meine Damen und Herren, in ein Land kommen, in dem die Wölfe bei den Lämmern wohnen und ein kleiner Knabe Kälber und Löwen miteinander treibt, dann befinden wir uns sozusagen auf utopischem Hoheitsgebiet. Genauer gesagt, wir befinden uns in einem Utopia, wie es uns der Prophet Jesaja verhieß. Die Wölfe, ob sie nun großen Abendanzug tragen oder Pelz, sind artig geworden. Die Lämmer arglos und die Löwen wahrscheinlich Vegetarier. Niemand bedroht den anderen, niemand frisst den anderen und vielleicht lassen sich die Wölfe sogar die Zähne ausfallen, um nicht in Versuchung zu geraten.
Zahnlose Wölfe, dieses Bild faszinierte ihn. Er hatte sie nur zu genau gesehen, die Wölfe im Abendanzug oder Pelz, die grausam ihre Zähne fletschten. Und er war sich auch bewusst, dass er ihnen eine Zeit lang nur zu gern zugehört hatte. Lenz, 1926 im damals ostpreußischen Lüg geboren, war wie viele seiner Altersgenossen empfänglich für die Propaganda der Nationalsozialisten. Zog nach einem Notabitur im Jahre 1943 als Marinesoldat in den Krieg. Dort sah er mit Entsetzen, wozu Menschen fähig waren. Und wie gefährlich der Glauben an falsche Gewissheiten sein kann. Kurz vor Kriegsende desertierte Lenz, wie schwer es ihm gefallen sein muss, sich gegen die jahrelangen falschen Überzeugungen zu stellen, gegen die geglaubte Pflicht für das Vaterland zu kämpfen, davon berichtet er eindringlich in seinem Roman »Der Überläufer«.
Diese sogenannte Pflicht, dieses Zeug haben sie uns unter die Haut gespritzt. Sie haben uns irre damit gemacht, unselbstständig. Und dann dieser Gehorsam. Ich halte es nicht mehr aus.
Im Roman ist es Walter, ein junger Soldat, der nach langem inneren Kampf beschließt, zum vermeintlichen Feind überzulaufen. Nicht aus ideologischer Überzeugung, sondern aus Liebe. Zu einer Frau, Wanda, aber auch zu den Menschen im Allgemeinen. In einer zentralen Passage des Romans schildert Lenz, wie Walter einen Kameraden, der bereits übergelaufen ist, als Verräter beschimpft. Die Antwort, die Wolfgang ihm auf seine Hassrede gibt, beeindruckt ihn tief.
Ja, sagte Wolfgang, ich bin ein Judas. Und ich bin es deinetwegen geworden. Ich bin fortgerannt, weil ich dich nicht beeinflussen wollte. Wenn es auch den Anschein haben mag, dass ich den anderen durch meinen Verrat Schaden bringe, so wird es sich eines Tages doch zeigen, dass ich es schließlich um ihres Glückes willen getan habe. Du kennst mich doch, Walter, und du darfst gewiss sein, dass mein Schritt einen größeren Nutzen als Schaden bringen wird, weil ich Mitleid mit ihnen habe. Darum verriet ich sie.
Auch Walter entwickelt Mitleid und begeht am Ende dennoch einen Mord, um sein eigenes Leben zu retten. Siegfried Lenz schrieb seinen Roman Der Überläufer bereits 1951. Doch in der noch jungen Nachkriegsrepublik wollte noch niemand eine Geschichte hören, die den Deutschen vorhielt, dass man sich im Nationalsozialismus auch anders hätte entscheiden können. Für das Mitleid statt für das Mitlaufen. Die Wölfe mochten nach dem verlorenen Krieg zwar zahnlos geworden sein, für eine Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit waren sie allerdings noch nicht bereit. Das Buch wurde von allen Verlagen abgelehnt. Es erschien erst 2016, 2 Jahre nach dem Tod des Autors. Doch auch wenn sein Erstlingswerk unveröffentlicht blieb, die Frage von Schuld und Moral, von Pflicht und Gehorsam beschäftigte Lenz weiter und machte ihn misstrauisch gegenüber allen Institutionen, auch gegenüber der Kirche. Menschen, die Gewissheiten predigten, die Erlösung versprachen, wenn man sich ihren Regeln unterwarf, sie waren ihm nicht geheuer. Der Gedanke eines christlichen Humanismus lag Lenz dagegen nah. Besonders deutlich wird dies in der Figur des Kapitän Napp aus dem Radiostück »Das Glück der Statistik«. Napp segelt mit einem Gottvertrauen über die Weltmeere, das sich nicht von Zahlen beeinflussen lässt. Sein Credo lautet:
Wir müssen ganz einfach zu den bewährten christlichen Glaubensformen zurückfinden, zu der alten christlichen Gnaden- und Heilslehre. Das Christentum war bisher das zuverlässigste Fundament der Menschenrechte. Und wir werden in der Gegenwart wieder festen Boden unter den Schuhsohlen haben, wenn wir uns daran erinnern.
Diese Möglichkeit eines festen Bodens erforschte Lenz mit seinen Büchern, prüfte vorsichtig, inwieweit der Boden trägt. Und auch wenn er das Christentum selten so direkt wie in »Das Glück der Statistik« als Fundament anführte, Parallelen zwischen seinen Büchern und den christlichen Geschichten sind klar erkennbar. So auch in seinem Theaterstück »Zeit der Schuldlosen«. 9 Menschen, ehrenwerte Bürger, werden mit einem Widerstandskämpfer, Sason, in eine Zelle gesperrt. Sie sollen von ihm die Namen seiner Unterstützer herausbekommen. Doch Sason schweigt. Im vorauseilenden Gehorsam ermordet einer der Bürger ihn schließlich, wovon alle gemeinsam profitieren. Jahre später nun hat sich das Blatt gewendet. Eine neue Herrschaft möchte herausfinden, wer damals der Mörder war, und sperrt die Bürger erneut ein. Keiner möchte sich zur Schuld bekennen, bis zuletzt einer von ihnen, der Baron, sich selbst richtet. Einer, der stirbt für die Sünden der anderen.
Der Baron hat es auf sich genommen, die Tat ist gebüßt. Sie können gehen, sie sind frei. Er, der dort liegt, hat ihnen dazu verholfen, frei zu sein. Aber es gibt etwas, wozu er ihnen nicht verhelfen kann, frei zu sein von Schuld.
Auch Siegfried Lenz selbst hat lange damit gerungen, schuldig geworden zu sein. Er suchte nicht Absolution, sondern Aufarbeitung. Jeder Mensch müsse selbst verantwortlich sein für sein Denken und Handeln, davon war er überzeugt. Und diese Botschaft zieht sich durch seine Bücher und Radiostücke. Das zeigt sich sinnbildlich am Beispiel einer der wenigen Pastorenfiguren in seinem Werk. In Heimatmuseum ist Pastor Naguszewski eher eine Witzfigur. Selbst am Tag, an dem er den Ich-Erzähler trauen soll, ist Naguszewski betrunken. Seine Botschaft dagegen dürfte ganz in Lenzens Sinne gewesen sein.
Er sollte uns trauen, und um Edith und mir etwas aufzugeben, aufzubürden, hatte er sich den Jakobusbrief vorgenommen. Die Stelle, an der es heißt, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Wie schlicht er begann, wie eingängig und goldschnitthaft. Wir erfuhren tatsächlich, durch welch ein Werk der Kohlenhändler gerecht werden kann und wie der Bäcker dahin kommen kann und der Gefängnisaufseher und der Arzt und der Pfandleiher. Pastor Naguszewskis Antwort hieß allemal Gnade.
nuscht als wie Gnade, denn sie führt zum Opfer und das Opfer macht gerecht und wer gerecht ist, der ist ja man auch gerechtfertigt. So ungefähr.
Dass Siegfried Lenz Schriftsteller wurde, war sein Versuch der Rechtfertigung, der Wiedergutmachung. Wer sich nicht wehren kann, wer auf Unterstützung, auf Hilfe angewiesen ist, der könnte eine Unterstützung durch einen Schriftsteller finden. So beschrieb er in einem NDR-Interview seine Motivation. Schreiben war für ihn eine moralische Notwendigkeit, und zwar losgelöst von Ideologien oder Religionen. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky, ein langjähriger Freund von Siegfried Lenz, hat ihn daher einmal als Gläubigen ohne Glaubensbekenntnis bezeichnet. Die Skepsis vor allen selbsternannten Verkündern der Wahrheit ging bei Lenz sogar so weit, dass er selbst als Schriftsteller immer wieder betonte, wie wichtig ihm das eigenständige Denken der Leser war. Die Nähe des Schriftstellers zum Beruf des Predigers und die damit verbundenen Gefahren waren ihm dabei nur zu bewusst.
Immerhin stammten ja die Dichter der antiken Welt sozial vom Priester ab. Und die Funktion des Priesters bestand doch darin, dass er verkündete, erzählte und zeigte. Und der nun, den der Schriftsteller zu treffen sucht, ist der Liebhaber, der Leser. Die These, die Kunst ist für die Kunst da. Diese These ist mir immer wie ein erhabener, aber unzutreffender Snobismus vorgekommen. Und ein Schriftsteller sollte sich klar darüber sein, dass er eine hoffnungslose Erscheinung wäre, wenn es nicht dies feine und seltsame Exemplar des Kunstliebhabers gäbe, des Lesers. Für ihn begründet der Schriftsteller eine Welt im Drama, im Gedicht, im Roman. Ihm versucht er sich zu nähern, ihm versucht er sich gleichzusetzen. Ja, der Autor versucht seinen Leser zum Komplizen in einer Gegenwelt zu machen.
Lenz nutzte diese Komplizenschaft nicht, um Behauptungen aufzustellen, gar doktrinär zu schreiben, sondern auch hier, um Fragen zu stellen. Wann ist Widerstand gegen Autoritäten gerechtfertigt, vielleicht sogar Pflicht? Wann nicht? Darf man gegen Naturschutzauflagen verstoßen, um den eigenen Fischzuchtbetrieb zu retten, so wie Frank Wittmann in Lenz überraschend aktuellem Roman »Die Auflehnung«? Darf man Erinnerungen an die eigene Geschichte verbrennen, wenn diese missbraucht werden könnten, so wie es Sigmund Rogalla in Lenz großem Roman »Heimatmuseum« tut? Darf man sich dem Ausspionieren von Freunden widersetzen, so wie Sigi Jepsen in dem Roman »Deutschstunde«? Das Buch ist wohl das bekannteste Werk von Siegfried Lenz. Die Geschichte um jenen Sigi Jepsen, der für die Schule einen Aufsatz über die Freuden der Pflicht schreiben soll und daran scheitert, wurde zum Bestseller und ist bis heute vielerorts Schullektüre. Sigi erinnert sich darin, wie er von seinem Vater, einem Polizisten, im fiktiven schleswig-holsteinischen Dorf Ruckbüll aufgefordert wird, seinen Freund, den Maler Max Ludwig Nansen, zu überwachen. Die Nationalsozialisten hatten gegen ihn ein Malverbot ausgesprochen und Sigis Vater sieht es nun als seine Pflicht an, dieses Malverbot durchzusetzen. Auch nach Ende des Krieges hat er keinen Zweifel daran, dass sein Verhalten richtig war. Ganz anders als Sigi, der, so wie Lenz, seitdem jeder Obrigkeit misstraut. Auch wenn die Kirche in diesem Roman nicht explizit vorkommt, es ist kein Zufall, dass Lenz seinen Protagonisten bewusst von ihr abgrenzt. So heißt es über den Jungen, der früh als besonders klug entdeckt wurde.
Sigi Jepsen hinterließ nach Meinung der Redakteurin einen außergewöhnlichen Eindruck in den Sendefolgen »Kinder sehen die Welt« und »Die Antwort der Kinder«. Als Teilnehmer am Kinderquiz gewann Sigi Jepsen mehrere Preise. Mit Ausnahme von Religion zeigte er in allen Unterrichtsfächern eine gleichmäßig ausgebildete Begabung.
In der Figur des Sigi spiegelt sich zudem das Verständnis des Autors, dass man über Unrecht nicht schweigen darf. Auch deshalb beginnt Sigi, nachdem er an dem geforderten Aufsatz über die Freuden der Pflicht gescheitert ist, damit, die Geschichte seines Vaters und des Malers aufzuschreiben. Nicht als Entschuldigung, aber um nicht zu vergessen. So schreibt Sigi Jepsen stellvertretend für Lenz:
Man kann nicht alles ungeschehen machen, indem man es aufschreibt, aber man kann es festhalten.
Wo ist also die Grenze zwischen Pflichterfüllung und Widerstand? Siegfried Lenz gibt auch hier keine klaren Antworten, er stellt Fragen. Und zwar keine geringeren als jene danach, wie wir als Menschen miteinander leben wollen. Wie unsere gemeinsame Utopie einer besseren Gesellschaft aussehen könnte.
Ich glaube, dass jede Utopie, wo immer sie angesiedelt wird, diese Absicht enthält, auf eine Gegenwart einzuwirken, sie zu spiegeln, ihre Gefährdungen und Chancen zu zeigen. Und deshalb sollten wir Utopien weniger danach beurteilen, was sie erreichen, sondern vielmehr danach, was sie versuchen. Denn eine vollkommene Republik der Sehnsucht wird sich niemals gründen lassen, nicht einmal mit Gewalt. Aber immer wieder zu versuchen, ist uns nicht nur freigestellt, sondern in gewisser Weise aufgegeben und notwendig. Notwendig, um die Erscheinungen dieser Welt zu bilanzieren, um sie zu messen und vielleicht zu korrigieren. Denn das ist das Ziel der Sehnsucht nach einer besseren Gesellschaft. Wir wollen versuchen, die vorgefundenen Grenzen, Irrtümer und Torheiten aufzulösen und dabei fragen, wie die Welt aussehen, wo der Ort der Sehnsucht liegen könnte, nachdem die Widerständigkeiten aufgehoben sind.
In seinem Spätwerk findet sich eine kurze Novelle, die diesem Ort der Sehnsucht so nahe kommt wie keine andere im Werk von Siegfried Lenz. In Landesbühne, einer Schelmenerzählung, schreibt er über Menschen, die zunächst gemeinsam im Gefängnis sitzen und durch eine Verwechslung eines Tages als Schauspielgruppe durchs Land ziehen. Die Mauern, die uns als Menschen trennen, werden hier sinnbildlich aufgehoben. Überall werden sie mit offenen Armen empfangen, niemand verurteilt sie für ihre Vergangenheit, was bei ihnen dazu führt, sich selbst mit ihren Verbrechen auseinanderzusetzen, sich von ihren kriminellen Eigenschaften zu befreien. Als einer von ihnen das Geld aus der Abendkasse einer Vorführung stiehlt, überzeugen sie ihn gemeinsam, die Beute zurückzubringen. Über allem steht in diesem warmherzigen kleinen Stück die Kraft der Freundschaft. Als die Gefangenen einer anderen Schauspielgruppe zusehen, die das Stück »Warten auf Godot« von Samuel Beckett aufführt, merkt der Ich-Erzähler, genannt der Professor, plötzlich, dass einer seiner Freunde fehlt, Hannes. Besorgt macht er sich auf die Suche nach dem Verlorenen.
»Ich suchte und suchte, und als ich bereits glaubte, dass meine Befürchtung recht behalten würde, entdeckte ich Hannes im Sanitätsraum. Bevor ich ihn fragte, was ihm zugestoßen sei, wollte er wissen, ob das Stück aus sei, und als ich den Kopf schüttelte, sagte er, »Du wirst es nicht glauben, Professor. Ich dachte, ich spiel da mit. Ich fühlte mich mittendrin. Der Mann, der das geschrieben hat, wusste alles über mich und wusste, was warten heißt. Warten ohne Hoffnung.« »Aber es geschieht auch etwas«, sagte ich. »Über Nacht bekommt der Baum plötzlich Blätter, inmitten des Elends, der Trauer. Ist das mehr als ein Zeichen? Es wird da gesagt, Erwartung hört nicht auf.«
Das Hoffen auf eine bessere Gesellschaft, die feste Überzeugung, dass nach Zeiten der Trauer wieder neue, grüne Blätter blühen können, an diesem Glauben hat Siegfried Lenz festgehalten und uns in seinen Romanen immer wieder gezeigt, dass wir die Wahl haben, uns dafür zu entscheiden, an dieser besseren Gesellschaft mitzuarbeiten. Im Diesseits, nicht in einem fernen, überirdischen Paradies. Eine Arbeit, die nie abgeschlossen ist und heute vielleicht wieder dringender denn je. Denn die Wölfe, das wusste Lenz nur zu gut, sie waren niemals wirklich zahnlos. Sie haben ihr Gebiss nur gut versteckt.
Dilemma, das wissen wir alle, sind dringender am Paradies interessiert als die Wölfe. Und es scheint, dass sie in ihren utopischen Träumereien ihren Wunsch für Wirklichkeit hielten, nämlich ein Land zu finden, in dem die Wölfe artig, sanft und zahnlos sind. Das spricht weder für die Lämmer noch gegen sie. Es bezeichnet nur ihre utopische Ahnungslosigkeit. Und neben vielem, was die Utopien zeigen oder zeigen wollen, eines zeigen sie uns mit aller Deutlichkeit, dass es sich empfiehlt, die utopische Ahnungslosigkeit hinter uns zu lassen. Das ist wohl die dringlichste Lehre, die wir aus Utopia beziehen können.
Im Land der zahnlosen Wölfe. Siegfried Lenz und die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Sie hörten eine Sendung von Jan Ehlert. Neben dem Autor sprach Ulrich Kühn. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen »Der abwesende Gott über das Böse«.
NDR Kultur.